Liebe Freunde, wenn mein vierjähriger Enkel zu mir gesagt hat, Opa, im Garten liegt eine dünne Schlange, dann ist das harmlos. Er meint ja weiter nichts als ein Regenwurm. Wenn meine Mutter uns erzählt hat, wie sie von einer richtigen Schlange angefallen wurde, da waren wir atemlos. Ihr müsst wissen, meine Eltern, die waren Missionare in Indien und dort sind die Schlangen zahlreicher als bei uns die Regenwürmer. Wenn du die Bibel liest, findest du auch eine ganze Menge Schlangengeschichten. Geht ja schon auf den ersten Seiten los. Ihr kennt viele die Geschichte da mit der Schlange bei Adam und Eva im Paradies. Ich erzähle euch heute die seltsamste Schlangengeschichte, die in der Bibel steht. Viertes Buch Mose, Kapitel 21. Da lesen wir, das Volk Israel war aus der ägyptischen Sklaverei geflohen, zog durch die Wüste, am Tage war es heiß, in der Nacht war es kalt und jeden Tag dasselbe Essen. Montags Manna mit Wachteln, dienstags Wachteln mit Manna, mittwochs gab es dann wieder Manna mit Wachteln und so weiter. Das ist so, wie wenn du jeden Tag Brathähnchen mit einem Brötchen essen müsstest. Das geht vielleicht 3 Tage lang gut. Ab dem 4. Tag kannst du die Viecher nicht mehr ersehen. Und während du an der knusprigen Haut deines Gummiadlers rumkaust, da erscheint vor deinem inneren Auge eine schlanke Bockwurst. Und du hast nur noch einen Wunsch, wieder mal so eine ganz ordinäre, gewöhnliche Bockwurst essen zu können. Hitze, Kälte, Hunger und Durst, einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren. Das alles haben die Israeliten ja noch ausgehalten. Aber als die an das Umleitungsschild kamen, da war der Ofen aus. Ihr wisst ja, wie das ist. Der Mensch ist unwahrscheinlich belastbar, aber irgendwo hat jeder Mensch seine Grenze und wenn er die überschreitet, da klappt er eben zusammen. Und das war für das Volk Israel das Umleitungsschild. Als die da ankamen, da brach die Revolution aus. Das kam so. Die Israeliten wollten nach Kanaan. Und um nach Kanaan zu kommen, mussten die durch das Hoheitsgebiet der Edomiter. Und die Edomiter, die gaben denen sozusagen kein Transitvisum. Die erlaubten denen die Durchreise nicht. Sondern die stellten einfach ein großes Umleitungsschild auf mit einem Pfeil Richtung Wüste. Länge der Umleitung 150 Kilometer. Du weißt ja, wie das ist, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, willst irgendwo hin und kommst an so ein blödes Umleitungsschild, das dich wieder eine Stunde kostet, da kommt natürlich Freude auf. Viertes Buch Mose und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Solange alles glatt geht, da gehst du in deine Gemeinde und der Glaube an Gott fällt dir leicht. Sobald es beschwerlich wird, fällt dir auch der Glaube an Gott schwer. Wenn es bei dir im Leben nicht so läuft, wie du willst, also wenn du mal an so ein Umleitungsschild kommst, da fängst du an zu maulen und das Erste, was du brauchst, ist natürlich ein Sündenbock. Denn Schuld, das ist klar, Schuld sind immer die anderen. Dass du selber vielleicht auf den falschen Weg geraten sein könntest, auf die Idee kommst du ja zu allerletzt. Nee, du bist okay. Und die, die den Mist gebaut haben, das sind die anderen, das sind die da oben, das ist der da oben, das ist Gott. Der hätte gefälligst besser aufpassen müssen, damit in deinem Leben alles glatt läuft. Und dann kommst du immer zu dieser Frage, warum hat Gott das und das zugelassen? Ist zwar heute Abend nicht unser Thema, ich will mal ein paar Gedanken dazu sagen. Gott hat dem Menschen bestimmte Ordnungen gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und hat gesagt, wenn ihr euch danach richtet, dann klappt's, wenn nicht, dann kracht's. So, jetzt stellt euch mal vor, es fährt einer bei Rot über die Kreuzung. Die Folge ist, es kracht. Der Fahrer steigt aus, wirft einen Blick auf seine verbeulte Karosse und wirft dem daneben stehenden Verkehrspolizisten vor, wie konnten Sie das zulassen? Ne, wie finde ich denn sowas? Der Fahrer ist schuld und nicht der Verkehrspolizist. Und wenn der Mensch das Gebot Gottes mit Absicht übertritt und dann reinfliegt, dann ist in den meisten Fällen diese Frage, wie konntest du das zulassen, Gott, Heuchelei, eine Unverschämtheit, einfach unpassend. Unfair, unlogisch. eigenartig ist, dass sobald Autofahrer irgendwo einen Unfall haben, da kommt dann die Frage, ja, wie konnte Gott das zulassen? Da frage ich erstmal zurück, hast du denn Gott, als du in dein Auto eingestiegen bist, eingeladen mitzufahren? Oder bist du rein ins Auto, Zündschlüssel, Gas geben, Stoff, losfahren? So. Ja, wenn du Gott gar nicht darum gebeten hast, mitzufahren, wenn du da nicht, gar nicht seinen Schutzengel bei dir haben willst, wenn du ihn gar nicht gebeten hast, dass du gesund zum Ziel kommst, ja, da brauchst du dich nicht zu wundern. Jedenfalls war Gott, bevor du deine Fahrt angetreten hast, schon da und hat ja auf deine Einladung gewartet. Und deswegen finde ich das unfair, immer erst dann, wenn es geknallt hat, nach Gott zu rufen, wie so nach so einem Verkehrspolizisten. Und wenn du schon ständig die Frage stellst, warum hat Gott das zugelassen? Da musst du ja auch gleichzeitig fairerweise mal fragen, wie konnte Gott das zulassen? Dass du in deinem Leben schon x-mal bei Rot über die Kreuzung gekarrt bist, das heißt, die Gebote Gottes übertreten hast. Und Gott hat dich nicht bestraft. Und es geht dir gut. Und Gott lässt dich trotzdem leben. Also wenn du schon die Frage stellst, musst du sie immer stellen. Und außerdem, Freunde, was heißt denn überhaupt, wie konnte Gott das zulassen? Wir haben doch Gott die Zulassung, in unser Leben reinzureden, schon längst entzogen. In den letzten Jahren ist an einer Verfassung gebastelt worden für die Europäische Union. Und der Hauptstreitpunkt war der, kommt in die Verfassung Europas der Name Gott rein oder nicht? Und die Europäer haben sich entschieden, der Name Gott hat in der Verfassung von Europas nichts zu tun. Wir lassen uns von Gott in unser europäisches Staatswesen nicht reinreden. Das ist doch die Situation. Wir haben doch Gott schon längst die Zulassung entzogen, in unser Leben reinzureden. Und die meisten Menschen verbieten es sich ja, auf Gott hören zu müssen und dem zu gehorchen, wenn er sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter. Und die meisten Menschen sagen, das interessiert mich überhaupt nicht und ich lasse mir von Gott in mein Leben gar nichts reinreden. Also, ich sage, in vielen Fällen ist diese Frage, warum hast du das zugelassen, einfach unfair und falsch. Gott, warum? Das war die Frage der Israeliten, als die hier an das Umleitungsschild kamen. Also als ihr Weg mal anders ging, als sie sich das bisher so gedacht hatten. Gott, warum? Die Frage ist in manchen Fällen ja auch wiederum berechtigt. Vielleicht kommt jeder Mensch irgendwann im Leben mal an so einen Punkt, wo man diese Frage stellt. Macht vielleicht jeder irgendwann mal. Sogar Jesus hat die Frage mal gestellt. Also am Kreuz hing, ganz am Ende. Kurz vor seinem Tod, da hat er ja zu Gott gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der kannte die Warum-Frage auch. Ich sage dir nur, es ist ein entscheidender Unterschied, ob du diese Warum-Frage als ein gläubiger Mensch stellst, wie Jesus, mein Gott, oder ob du die als ein Ungläubiger stellst. Ich meine, für euch, die ihr Ungläubige seid, da ist ja Gott weiter nichts wie so ein Gedankenspiel. Und was Zweifel an Gott ist, davon habt ihr Atheisten überhaupt keine Ahnung. Was Zweifel an Gott ist, das weiß nur der Christ. Wenn du dein Leben in die Hände von Gott gelegt hast und dann in deinem Leben Dinge passieren, die du nicht verstehst, die du nicht einordnen kannst, mit denen du einfach nicht fertig wirst, da fängt in dir ein Zweifel an zu bohren an Gottes Güte, der lebensgefährlich ist. Und deswegen sage ich, nur Christen wissen, was wirklich Zweifel ist. Und wenn du die Antwort nicht weißt auf die Warum-Frage, dann wird dich diese Frage eines Tages umbringen. Die entscheidende Hilfe ist die, du musst wissen, Gott ist dein Vater. Und dein Vater, der will dir nichts Böses und der macht auch keine Fehler. Wenn du das nicht weißt, dass Gott dein Vater ist, der dir nichts Böses tun will, da kriegst du mal im Leben Schwierigkeiten. Diese Frage, warum hat Gott das zugelassen? Die ist ja ein Misstrauensantrag. Also, ich will noch mal sagen, ich kenne aus meinem Leben die Frage natürlich auch. Das ist schon viele Jahre her, da hatten Wolfgang und ich eine gemeinsame Freundin, eine junge Frau, eine Mutter von drei Kindern. und die bekam Krebs. Na, nun wisst ihr ja, was los ist, wenn in der Familie jemand Krebs hat, zumal die Mutter. Viele Menschen haben damals für diese junge Frau gebetet. Ich bin oft mit dem Wolfgang nach dem Dienst, wenn wir abends nach Hause kamen, um 11 Uhr nochmal losgefahren auf das Dorf, wo die wohnte, und haben für sie gebetet und ihr die Hände aufgelegt, wie das uns als Knechten Gottes ja befohlen ist. Aber die Dorothea, die wurde immer weniger. Und eines Tages, da kam ich zu der hin, und da hat die mich angeguckt und hat gesagt, Theo, wenn ich gestorben bin, beerdigst du mich dann? Das hatte mich noch nie einer meiner Freunde so gefragt. Ein paar Wochen später, da war es soweit, da lag die im Sarg und ich stand daneben. Und da haben die mich alle angeguckt, so wie ihr mich jetzt anguckt. Die Kinder, die Eltern, der Ehemann, die Freunde, die Gemeinde. Und man konnte an den Gesichtern ablesen, die hatten alle eine Frage. So, Pfarrer, jetzt erklär uns mal, wie konnte Gott das zulassen, dass eine junge Mutter, eine gläubige Frau, Mutter von 3 Kindern, so jung sterben muss? Und ich habe darauf keine Antwort geben können. Ich habe denen damals gesagt, dass Gott keine Fehler macht. Und dass in der Bibel drin steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und die Dorothea, die war ein Mensch, der Gott geliebt hat. Aber eine gültige Antwort auf diese Warum-Frage habe ich auch nicht gehabt. Diese Frage, die ist verständlich, die wird oft gestellt, aber sie ist doch ein grundsätzlicher Misstrauensantrag. Hinter der Frage steht doch immer die Meinung, nur Gott packt's nicht mehr, der hat die Übersicht verloren, der macht eben Fehler, der ist unfähig. Und das ist ja nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, sondern auch an Gottes Güte und an seinen Verheißungen. Die Israeliten hatten von Gott die Verheißung bekommen, dass er sie nach Kanaan bringen würde. Aber die Israeliten, die hatten kein Vertrauen mehr zu Gott, dass Gott das fertig bringen würde. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Unglaube, Ungehorsam, mangelndes Vertrauen. Und aus diesem Misstrauen heraus, da kommt dann dieses miesmacherische Gemaule der Israeliten, dass sie sagen, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Statt froh zu sein, dass die überhaupt noch was zu essen haben, da haben die noch die große Klappe. Die haben gar keinen Durchblick mehr gehabt, wie das Ganze gelaufen war. Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit. Hatten sie vergessen. Gott hatte sie durch das Rote Meer durchgeführt. Hatten sie vergessen. Gott hatte ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu bringen. Das hatten sie vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen und jahrelang durch die Wüste irren mussten. Und dass das ihre eigene Schuld war, hatten sie auch vergessen. Alles vergessen, aber am Essen mäkeln. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Weißt du, du kannst gegen Gott eine ganze Weile meckern. Also es schmeißt Gott, den Chef des Universums, nicht gleich vom Thron, wenn Klein Erna aus Weilheim irgendwas aus seiner Weltregierung auszusetzen hat. Du kannst jeden Morgen vorm Spiegel deine Figur angucken und dich bei Gott beschweren, dass du nicht so eine Traumfigur wie der Heidi Klum hast. Gott ist hart im Nehmen, der kennt das Gemecker der Menschen von Anfang an. Und du kannst eine ganze Weile gegen ihn rummosern. Ich sage dir nur, wundere dich nicht, wenn Gott vielleicht eines Tages auf so eine Meckerei auch mal hart reagiert. Da sandte Gott feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das ist ja nun nicht gerade die feine englische Art, wie Gott sich hier bei seinem meckernden Volk in Erinnerung bringt. Und das passt vor allem überhaupt nicht zu unserer Vorstellung vom lieben Gott, der doch schließlich dazu da ist, uns die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht um uns mit fliegenden, feurigen Schlangen zu piesacken. Aber ich rede hier ja nicht vom lieben Gott. Ich weiß gar nicht, wer diesen Popanz eigentlich erfunden hat. Sondern ich rede von dem Gott der Bibel. Und die sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Seite Gottes, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, sein gerechtes Gerichtshandeln, davon wollten die Menschen noch nie etwas wissen. Aber die Bibel sagt ja nicht nur, dass Gott den Sünder liebt, sondern auch, dass Gott die Sünde hasst. Und die Bibel spricht ja nicht nur von der Liebe Gottes, sondern auch von dem Zorn Gottes über die Sünde. Und sie spricht vor allem über die Folgen der Sünde. Und unsere Schlangengeschichte, das ist eine einzige Auslegung des Bibelwortes, die Folge der Sünde ist der Tod. Sünde ist doch nicht ein harmloser Flop, sondern Sünde ist ein tödliches Gift. Ist jemand hier, der schon mal Kohlenmonoxid gesehen oder gerochen hat? Kohlenmonoxid ist ein Gas, das ist garantiert unsichtbar, es ist garantiert geruchlos und es ist garantiert tödlich, wenn du das in deine Lungen reinlässt. Und so ist das mit dem Zeug, was die Bibel Sünde nennt. Wenn du die in dein Leben reinlässt, dann merkst du meistens am Anfang gar nicht, wie gefährlich das ist. Aber die Sünde vergiftet dein Leben. Erst gehst du dran kaputt und am Ende gehst du dafür in die Hölle. Und jetzt sage ich, also nun mal langsam hier, das darf man ja nun nicht alles so wörtlich nehmen, mit der Sünde und der Hölle und so. Der liebe Gott wird das schon nicht so verbissen sehen. Also den Israeliten, die von den Schlangen gebissen worden waren, denen war dieses lahme Geschwafel vom lieben Gott längst vergangen. Die verging vor Angst und Furcht, überall Sterbende im Lager und Tote. Und da rannten sie in ihrer Angst erstmal zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen Gott und gegen dich gemeckert haben. Das heißt mit anderen Worten, es bricht im Lager eine Bekehrungswelle aus. Menschen kehren um zu Gott. Und das ist das, was Gott will. Was er erreichen will durch seine Güte und durch seine Gerichte. Und was er auch heute Abend erreichen will, bei dir, er will dich erreichen. Dass er dich von deinem falschen Wege abbringt. Als die Israeliten merkten, dass ihre Sünde ihnen den Tod brachte, und als sie sich bekehrten und um Vergebung baten, da sagt Gott zu Mose, mach dir eine Schlange aus Metall und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Also jetzt wird's ja verrückt. Ich meine, dass Gott feurige Schlangen schickt, um sein müdes Volk munter zu machen, ist ja schon außergewöhnlich genug. Aber dass er eine Schlange auf die Stange hängen lässt, um die Menschen heil zu machen, das klingt ja einfach unsinnig. Und ich nehme an, dass genau das die Menschen damals gedacht und gesagt haben. Ich nehme an, die sind zu Mose gegangen und haben gesagt, Mose, das ist doch Unsinn, was du uns hier erzählst. Das musst du uns mal erklären. Wie soll denn das funktionieren? Einfach auf die Schlange sehen und wupps sind unsere Wunden weg. Das glaubst du doch selber nicht, sowas, das ist doch Dummfang. Du spinnst wohl. Uns kann kein Arzt mehr helfen und da hilft uns deine komische Schlange auch nicht. Und an sowas zu glauben, das ist doch einfach lächerlich. Und sie gingen lieber zugrunde, weil sie zu stolz waren, einen bittenden Blick auf die Erde Schlange zu werfen. Andere, die haben argumentiert und die werden gesagt haben, naja, wenn die Wesen aus Gold wäre oder kostbares Metall, aber einfaches Metall, was soll denn das nützen? Das ist doch Quatsch. Also an sowas glauben ist doch primitiv. Und sie gingen zugrunde, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Andere haben gesagt, ja, es klingt zwar primitiv, aber vielleicht hilft es tatsächlich, wenn ich mal nach der Schlange gucke. Muss ja nicht gleich sein, morgen ist auch noch ein Tag. Heute fühle ich mich eigentlich noch ganz wohl. Na, wenn es mir morgen schlechter geht, kann ich ja mal morgen bei der Schlange vorbeigucken. Und noch während sie so redeten, da tat das Gift in ihnen seine Wirkung und es war zu spät, nach der rettenden Schlange zu blicken. Die gingen zugrunde, weil sie den entscheidenden, im wahrsten Sinne des Wortes, den entscheidenden Augenblick verpasst haben. Ich sage dir, das gibt Momente in der Geschichte zwischen Gott und Mensch, die sind einmalig. Die kommen so nicht wieder. Es gibt auch ein zu spät. Andere, die lagen da, die haben sich nur mit ihren Wunden beschäftigt, wo es an der Hand und am Fuß wehtat. Die sahen immer nur auf sich und auf ihr Problem, aber nie auf die rettende Schlange. Und sie gingen zugrunde. Und dann waren welche im Lager, die machten genau das, was Gott gesagt hatte. Auch wenn das primitiv klang. Die glaubten, was Gott sagte, auch wenn es unmöglich klang. Die nahmen ihn beim Wort, so wortwörtlich, wie er es gesagt hatte. Einfach so. Auch wenn das verrückt klang. Die sahen die Schlange an und wurden gerettet. So steht das hier in der Bibel. Wer gebissen wurde und auf die Schlange sah, blieb am Leben. Jetzt gibt es vielleicht welche unter euch, die sagen, also so ein Blödsinn. Bisher hat er ja noch ganz vernünftige Geschichten erzählt, aber das geht doch heute wirklich zu weit. Das kann ja vielleicht seinen wackeligen Omas da hinten in der Oberlausitz beibringen. Wir sind hier in Weilheim zwar nicht der Mittelpunkt der Welt, aber total verblödet sind wir ja auch nicht. Das sind doch Märchen für verkloppte Höhlengeister sowas. Kann doch ein moderner Mensch überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Warum eigentlich nicht? Also Jesus, der ja auch ein ganz vernünftiger Mensch gewesen ist, der hat diese Geschichte sehr ernst genommen. Der hat die blutig ernst genommen. Der hat die auf sich selber bezogen. Und der hat mal Folgendes gesagt. So lesen wir im Johannesevangelium. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit Menschensohn meint Jesus sich. Mit erhöht werden meint er, dass er nochmal an das Kreuz gehängt werden muss. Und warum er gekreuzigt werden musste. Und warum Gott sich nichts anderes ausgedacht hat, um die Menschheit zu retten. Das hat uns Jesus nie erklärt. Es muss so sein, weil es Gott so beschlossen hat, basta. Und das Beste ist immer, dem Wort der Bibel so zu glauben, wie es da steht. Denn das Einzige, was du zu tun hast und was Gott von dir verlangt, das ist ja, dass du an ihn glaubst, dass du dich ihm anvertraust. Dass du ihn ansiehst, dass du ihn als deinen Jesus, als deinen Retter ansiehst. Sieh ihn dir an, stell ihn dir vor, wie der damals in Jerusalem am Kreuz gehangen hat. Zwischen Himmel und Erde, in der knallenden Mittagssonne. Von Gott und Menschen verlassen. Und wie er die Lippen bewegt hat und noch, bevor er starb, noch gesagt hat, Vater, vergib denen. Er hat noch als sterbender Gott gebeten, seinen Mördern zu vergeben. Freunde, wir alle sind ohne Jesus verloren. Wir alle sind von der gleichen Schlange gebissen und wir sind alle von dem gleichen Gift verseucht und wir sind alle durch den gleichen Tod bedroht und wir alle haben bei Jesus die gleiche Chance, nämlich, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus möchte, dass du lebst, verstehst du? Dass dein Leben gelingt. Kam ein junges Mädchen zu mir, die hat gesagt, ja, ich täte mich schon bekehren, aber die hat gesagt, ich bin doch noch so jung, ich möchte erst noch ein bisschen was erleben, vom Leben was haben. Die hatte gedacht, wenn man sich bekehrt, ist der Spaß am Leben vorbei. Dabei ist es genau umgedreht. Jesus hat mal gesagt, ich bin in die Welt gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. Ich bin das Leben, hat Jesus gesagt. So ein Leben mit Jesus heißt nicht, dass er dir alle Probleme aus dem Weg räumt. So haben sich das die Israeliten am Anfang gedacht. Am Anfang, als die da zu Mose gesaust kamen, da haben die gedacht, er könnte ihnen sozusagen die Schlangen aus dem Weg räumen. Und da haben sie als erstes zu Mose gesagt, bitte sieh zu, dass Gott uns die Schlangen vom Hals bringt. Ja, so hätten wir es natürlich gerne. Dass Gott uns die Probleme unseres Lebens einfach so aus dem Weg wegwischt. So wie im Kindergebet. Lieber Gott, mach doch bitte, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pudding sind. Oder wie das Gebet des alten Hektikers. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Gott räumt dir die Probleme deines Lebens nicht einfach aus dem Weg. Und er gibt dir keine Garantie für ein Leben ohne Probleme. Der gibt dir Jesus. Und der gibt dir die Kraft, deine Probleme anzupacken oder wenigstens auszuhalten. Und er vergibt dir das, was du falsch gemacht hast. Wenn du bereust. Und du brauchst nur das zu glauben, was Jesus als letztes Wort am Kreuz gesagt hat. Da hat er gesagt, es ist vollbracht. Die Erlösung der Menschheit ist vollbracht. Hat mal einer gesagt, dieses Jesuswort, das ist das stärkste Bollwerk, was wir gegen die Irrlehren der römisch-katholischen Kirche haben, die da von Fegefeuer redet und Ablasshandel und lausischen Quatsch, von dem nichts in der Bibel drinsteht. Es ist vollbracht. Du kannst für deine Erlösung nichts tun. Da kannst du nichts dazu tun. Und du brauchst auch nichts dazu tun. Das Einzige, was du tun kannst und was du tun musst, das ist, du sollst es glauben. Es ist vollbracht. Deine Erlösung ist durch Jesus vollbracht. So, jetzt kommt das übliche Gegenargument. Wieso soll ich an einen glauben, der da vor 2000 Jahren in Jerusalem gekreuzigt worden ist? Wie kann der mir meine Sünden vergeben? Also sowas glauben ist doch primitiv. Da muss ich euch mal an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen vom Kaiser Napoleon. Der Napoleon, der wollte ja immer die ganze Welt gewinnen und dem wurde mal gesagt, man könnte mit der Dampfmaschine, die damals erfunden worden war, auch große Kriegsschiffe antreiben. Und weil der immer Kriege führte und die Welt erobern wollte, könnte das ja ihn seinem Eroberungsziel näher bringen. Und als seine Generäle ihm diesen Vorschlag unterbreitet haben, da guckt der Napoleon zum Salonfenster raus, da geht draußen einer mit einer Zigarre vorbei und da hat der Napoleon spöttisch gefragt, was das bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff antreiben? Das ist doch primitiv. Und damit war für ihn der Vorschlag der Generäle vom Tisch. Der hielt sich für den Größten und merkte nicht, dass er zu dumm war, wenigstens Qualm von Dampf zu unterscheiden. Und weil er stolz und mächtig war, verhinderte sein Stolz in Verbindung mit seiner Dummheit, dass die Erfindung der Dampfmaschine ins damalige französische Heerwesen eingeführt wurde. Und das hat unter anderem später sein politisches Schicksal mit besiegelt. Leute, genau das ist unsere Situation. Da bietet Gott uns ein Rettungsmittel an, damit wir durchkommen bis zum ewigen Leben. Das Kreuz. Und wir sagen, das kommt mir so primitiv vor. Dabei entscheidet sich unser ewiges und zeitliches Schicksal genau daran, wie wir zu dem gekreuzigten Christus stehen. Ob wir in ihm eine Kraft Gottes sehen, die unser Leben verwandelt, oder ob wir ihn verkennen, weil er am Kreuz so einen schäbigen Eindruck macht. Denn als Jesus damals am Kreuz hing, da hing der nicht zwischen zwei feierlichen Altarkerzen. Der hing zwischen zwei fiesen Anarchisten, hat nach Schweiß gestunken, hat nach Gott geschrien. Das war kein eleganter Abgang aus dieser Erde, sondern das war wirklich ein blamables Sterben. Der später für sich gesagt hat, mir ist alle Gewalt im Himmel gegeben und auf Erden, der war angenagelt und konnte nicht mal den kleinen Finger rühren. Und die Leute konnten vorbeigehen und über ihn dumme Bemerkungen machen. Das Kreuz, das ist die größte Blamage, die Gott sich jemals geleistet hat. Aber Jesus war schon immer bereit, sich im wahrsten Sinn des Wortes bis auf die Knochen zu blamieren. Hauptsache, er kommt dir ganz nahe und näher als im Tod. Dass einer im Tod, unseren Tod stirbt, kann dir ja niemand kommen. Der Mann, der blutig am Kreuz hängt, der ist die Lösung. Der ist die Erlösung, die Gott der Menschheit anbietet. Und ob du das nur primitiv findest oder nicht, dieser Mann am Kreuz ist Gottes letztes Angebot, der ist Gottes letztes Wort. Der ist Gottes Weisheit, letzter Schluss. Und etwas anderes ist dem großen Gott, der das Universum geschaffen hat. Etwas anderes ist ihm zur Erlösung der Menschheit nicht eingefallen, als seinen Sohn am Kreuz an unserer Stelle sterben zu lassen. Und da stellst du dich hin mit deiner Beschränktheit und deinem Stolz und hast noch die Frechheit, Gottes Weisheit als Unsinn abzustempeln. Wir halten unsere Dummheit vor der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit und seine Lösung, die bezeichnen wir als Dummheit. Das hat schon der Apostel Paulus gesagt. Im ersten Korintherbrief, da geht es mit folgenden Sätzen los: Es kann doch gar nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als primitiver Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Und bei dieser gegensätzlichen Beurteilung, primitiver Unsinn oder Gottes Kraft, da ist es bis heute geblieben. Der Peter Maffay, dieser Sänger, der dieses blöde Lied gemacht hat, hier, lieber Gott, wenn es dich gibt, der hat mal gesagt, ich betrachte Jesus mehr als eine historische Gestalt und weniger als eine Person, die für mich gekreuzigt worden sein soll. Also der gute Peter Maffay hat gar nicht verstanden, worum es bei Jesus geht. Und Bob Dylan, der größte Liedermacher unserer Zeit, der hat nach seiner Bekehrung in einem seiner Lieder gesagt, da ist ein Mann am Kreuz und er ist für dich gekreuzigt. Glaube an seine Kraft. Sie reicht aus, um bestehen zu können. Und zwischen diesen beiden Extremen, da gibt es nun Menschen, die sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber für mich trifft das nicht zu. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Ich kann mich vor Gott nicht mehr sehen lassen. Ich habe so viel in meinem Leben falsch gemacht. Für mich gibt es keine Vergebung. Mensch, was hat denn das damit zu tun, ob du in deinem Leben viel oder wenig falsch gemacht hast? Jesus ist für alle Sünden gestorben. Und wenn er Vergebung sogar für seine eigenen Mörder erbeten hat, da ist er bereit, auch dir zu vergeben, egal was du gemacht hast. Selbst wenn du einen Mord, also wie eine Abtreibung zum Beispiel, hinter dir haben solltest. Kümmere dich doch da nicht drum, ob du große oder kleine Sünden hast, 5 oder 50. Alles, was du zu tun hast, ist doch nur, sieh auf Jesus. Glaube an ihn. Trau ihm zu, dass er dein Leben wieder in Ordnung bringt und dir vergibt. Ich sage dir, das ist niemand anders als der Teufel, der dir jetzt einreden will, das würde dich alles gar nichts angehen, weil du hier neu bist oder weil du jung bist oder zu alt. Ich will mal ein Wort zu den Alten unter euch sagen. Das ist bestimmt schon schwierig genug, sich zu bekehren für einen jungen Menschen. Und deswegen wird es für einen älteren Menschen noch schwerer, wenn man zugeben muss, dass man 50 oder 60 oder 70 Jahre in die falsche Richtung gelebt hat. Aber Leute, Bekehrung hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Das wäre doch die Krönung deines langen Menschenlebens, wenn du jetzt am Ende, wo du kurz vor den Toren der Ewigkeit stehst, wenn du mal rein Tisch machen würdest, deine Sünden bekennen, dir von Gott vergeben lässt, damit du aufrecht durch das Tor des Todes in das Reich Gottes marschieren kannst. Und ich will mal ein Wort zu den Jungen sagen, damit die Jungen nicht denken, ja, der soll die Alten betrommeln, die liegen demnach sowieso bald in der Kiste. Wir haben ja noch viel Zeit. So, wie viel Zeit habt ihr denn eigentlich noch? Noch 20 Jahre? Oder 2? Wisst ihr, ich bin Jazzfreund, ich lese so die Jazzzeitschrift, da war mal ein Interview drin mit dem Michel Petrucciani, einer der bedeutendsten Jazzpianisten unserer Zeit. Und in dem Interview, da hat die Reporterin den gefragt, was er alles noch so vorhat. Und da hat er angefangen aufzuzählen, was er komponieren will und welche Musikstile er noch studieren will und mit wem er noch eine CD aufnehmen will und was er noch alles aufführen will. Also das war eine Riesenlatte. Und da hat die Reporterin ihn unterbrochen, hat gesagt, Herr Petrucciani, wann wollen Sie denn das alles noch machen? Und da hat er gesagt, ich habe doch noch viel Zeit, ich bin doch noch jung. Als ich das Interview in der Zeitung gelesen habe, da lag der schon ein paar Wochen unter der Erde. Der hatte gedacht, dass er noch eine Menge Zeit hat. Aber er hatte nicht damit gerechnet, dass seine Uhr bei Gott schon abgelaufen sein könnte. Nicht alle Musiker haben so gelebt. Es gab eine Popsängerin, die Melanie Thornton, die hatte in Leipzig ein Konzert gegeben vor 40.000 Fans. Da haben sie die noch interviewt. In dem Interview hat diese Frau gesagt, wir wissen alle nicht, ob wir morgen noch erleben. Ich lebe jeden Tag so, als ob es mein letzter wäre. Und dann ist sie ins Flugzeug gestiegen und beim Anflug bei Zürich ist die Maschine zerschellt und da war sie tot. Ich lebe so, als ob jeder Tag meines Lebens der letzte sein könnte. Das ist ein großer Unterschied, ob man vorbereitet ist oder nicht auf das Ende. Es ist völlig egal, ob du alt oder jung bist. Ich sage nur das eine. Bereite dich darauf vor, dass auch für dich das Ende mal kommt. Und es spielt jetzt keine Rolle, was du für Sünden begangen hast, was dir andere Menschen Böses angetan haben, was du in deiner eigenen Dummheit in deinem Leben alles kaputt gemacht hast. Ich behaupte, dass du, egal ob du alt, jung oder hier neu bist, genau du gemeint bist. Und ich berufe mich auf die eigenen Worte von Jesus, der gesagt hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle. Da steht nicht, da alle, die Abitur haben und die sich anständig benehmen können und einen richtigen Beruf haben, nichts, keine Bedingung. Alle, die an ihn glauben, werden gerettet. Und wenn hier steht alle, dann heißt das, da ist keiner ausgeschlossen und du auch nicht. Und selbst wenn du behauptest, du könntest nicht glauben, dann behaupte ich, du könntest doch wenigstens wie der zweifelnde Soldat sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das reicht doch für den Anfang. Du brauchst doch bloß wie der sinkende Petrus die Hand auszustrecken, Herr, ich versinke, das genügt doch. Du brauchst doch bloß wie der Zöllner zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Fürchte dich doch nicht, es mal mit Jesus zu versuchen. Auch wenn du das mit dem Kreuz noch nicht so richtig verstanden hast und wenn du das alles ein bisschen verrückt findest. Na klar, das Kreuz ist doch genauso verrückt wie die Sache von dieser Schlange auf der Stange. Das Kreuz ist doch das Verrückteste, was je auf dieser Erde passiert ist, was alle unsere Maßstäbe verrückt. Dass der unschuldige Sohn Gottes anstelle von uns schuldigen Menschen stirbt. Und die einzige Erklärung für diese Verrücktheit, von der Schlange auf der Stange und von dem Sohn Gottes am Kreuz, die einzige Erklärung für diese Verrücktheit ist doch, dass Gott verrückt ist vor Liebe nach einer Welt, die sich ihm gegenüber in Rebellion befindet. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich habe genug von Jesus geredet, jetzt reden wir mit Jesus. Und das wird der Wolfgang mit uns tun.
Jesus, ich danke dir, dass du das Größte überhaupt gemacht hast, was sich ein Mensch vorstellen kann. Dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du alle Qualen durchlitten hast. Und dass das uns frei macht, dass es uns befreit, dass wir den Zugang zu dir, Gott, haben können, durch Jesus, deinen Sohn. Hab herzlich Dank, dass das möglich ist und dass das nicht nur irgendwann mal möglich war, sondern heute Abend genauso möglich ist für jeden, der hier sitzt. Dass du keinen ausschließt und dass du jeden lieb hast. Dass du möchtest, dass das Leben gelingt. Dass du möchtest, dass jeder das abladen kann bei dir, was ihn belastet an Schuld und an negativen Dingen und dass du jedem auch helfen willst, die Dinge des Lebens mit deiner Kraft und deiner Hilfe anzupacken. Und ich bitte dich für jeden und für jede, die heute Abend dieses Wort gehört haben, dass sie das nicht wegschieben und ausschlagen, sondern dass sie zu dir kommen und dass sie ein Leben mit dir beginnen. Segne den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Amen.
In einer deutschen Großstadt im Ruhrgebiet, da stand eine Synagoge. Synagoge ist ein Gotteshaus der Juden. Und dann kam der Tag, wo die Deutschen verrückt gespielt haben und die jüdischen Mitbürger auf die Straßen gezerrt und die Geschäfte eingeschlagen und die Juden verdroschen und so. Und dann haben die auch diese Synagoge angebrannt. Und da brannten in ganz Deutschland die Synagogen. Und alles, was da drin war an also an Holz und Bänke und heilige Gewänder und Papierrollen, alles Brennbare verbrannte. Und jahrelang stand mitten in der Großstadt diese ausgebrannte Synagoge. Eine Ruine. Schwarz, verkohlt, hässlich. Und dann kam ein Tag, der ging los wie alle anderen. Die Kinder gingen in die Schule, die Frauen in die Munitionsfabrik. Abends gingen die jungen Paare ins Kino. Und dann heulten die Sirenen. Und dann kamen die amerikanischen Bomber und haben diese Stadt bombardiert und in Flammen aufgehen lassen. Und die Menschen rannten durch diese Großstadt und suchten nach einem Ort der Rettung, damit sie nicht erstickten durch den Qualm und die einstürzenden Häuser und erschlagen wurden. Und sie fanden in der ganzen Stadt keine Rettung mehr. Außer diese alte, ausgebrannte Synagoge. Dort hatte es ja schon mal gebrannt. Und da konnte es ja nicht normal brennen, sondern als der Feuersturm kam, da sprang der sozusagen über diese ausgebrannte Synagoge weg. Und die paar Menschen, die sich dort reingerettet hatten, die haben überlebt, die waren gerettet. So ein Punkt wie diese ausgebrannte alte Synagoge ist das Kreuz von Golgatha, an dem Jesus gehangen hat und gestorben ist. Dort hat Gott mal unbarmherzig auf die Sünde eingeschlagen. Und barmherzigerweise, unfasslicherweise für uns, hat Gott nicht den gestraft, der die Sünde begangen hat, nämlich uns Sünder, sondern den unschuldigen Jesus. Fasse das, wer will, aber das ist unsere Erlösung. Und wenn du dich unter das Kreuz stellst, an dem Jesus gehangen hat, wo er sozusagen wie ein Blitzableiter die Strafe Gottes auf sich gezogen hat, wenn du dich unter das Kreuz stellst, dann kann dich die Strafe Gottes und der Zorn Gottes nie mehr treffen. Dann bist du gerettet. Dann bist du erlöst. Und deswegen lade ich alle die unter euch, die bisher ohne Jesus gelebt haben, ein, hierher zu kommen, euch unter dieses Kreuz zu stellen. Das ist ja ein Symbol. Das ist ja nur ein Holzding, was wir hier hingestellt haben. Aber dieses Zeichen, was wir hier hingestellt haben, wir Christen, die wir euch eingeladen haben, dieses Zeichen soll bedeuten, wir Christen glauben, Jesus ist jetzt hier. Und so kannst du in der Zeichensprache nämlich genauso ausdrücken, wenn du zu Jesus kommen willst. Du stehst auf von deinem Platz, die lassen dich schon vorbeigehen, die links und rechts von dir sitzen, und du kommst hier vor und stellst dich vor das Kreuz. Und diese paar Schritte drücken das aus, was in dir vor sich geht, nämlich du verlässt dein altes Leben und das hier, Jesus, der auferstandene und gekreuzte Jesus, wird dein Vorbild, dein Ziel, dein Maßstab, von dem du ab jetzt alles in deinem Leben abhängig machst. Wenn es welche unter euch gibt, die sagen, nee, also das, ich traue mich gar nicht, da nach vorne zu gehen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie du es machen kannst, dich bekehren und dich Jesus anschließen. Du kannst dort, wo du jetzt sitzt, mit Jesus reden. Die Freiheit hast du. Keiner deiner Nachbarn muss das bemerken, aber Gott bemerkt es. Und du kannst mit Jesus reden und sagen, hier bin ich will dein Kind sein und ich will mit dir leben. Ich sage dir nur, wenn du es ohne Zeugen tust, nur in deinem Herzen, dann sag es anderen Christen, schließ dich anderen Christen an. Du kannst außerhalb dieser Halle beten, auf dem Heimweg. Du kannst hinterher noch hierbleiben, mit uns Christen reden, mit den Mitarbeitern, wenn du noch Fragen hast. Wir haben ja Zeit für dich. Es kann sich ja jeder die Möglichkeit wählen, die er gerne wählen möchte. Entscheidend ist nur, dass du, wenn du zu Jesus kommen willst, es ihm auch sagst. Das musst du ihm sagen. Und ich bleibe hier vorne bloß deshalb stehen, um dir zu helfen, falls du vielleicht nicht weißt, wie du es ihm sagen sollst und wie du beten sollst. Ich bleibe hier vorne stehen. Ich komme dann da runter und warte auf dich. Um dir zu helfen, da spreche ich dir ein Gebet vor, das sind ein paar ganz kurze Sätze, die sprichst du nach und machst sie dadurch zu deinem eigenen Gebet. Und das ist der entscheidende Schritt zu Jesus, zu deinem Herrn, zu deinem Erlöser. Da kommt dann gleich der nächste Schritt, da kommen nämlich noch Mitarbeiter, die stellen sich zu dir, damit du hier nicht alleine stehen musst. Und die wollen auch hinterher mit dir reden, Freundschaft schließen, sich mit dir anfreunden, dir weiterhelfen, damit aus dem ersten Schritt ein Weg wird. Aber los geht's mit einem ersten Schritt. Und während des Liedes, was die beiden spielen, da kannst du diesen ersten Schritt oder diese paar Schritte hier vor tun. Wenn du willst, dann kannst du jetzt kommen.